Das fünfte Kapitel. Grand Hotel Bruckbeuren. Das Grand Hotel in Bruckbeuren ist ein Hotel für Stammgäste. Man ist schon Stammgast oder man wird es. Andere Möglichkeiten gibt es kaum. Dass jemand überhaupt nicht ins Grand Hotel gerät, ist natürlich denkbar. Dass aber jemand ein einziges Mal hier wohnt und dann nie wieder, ist so gut wie ausgeschlossen. So verschieden nun diese Stammgäste sein mögen, Geld haben sie alle. Jeder von ihnen kann sich's leisten, die Alpen und ein weiß gekacheltes Badezimmer, das gewagte Bild sei gestattet, unter einen Hut zu bringen. Schon im Spätsommer beginnt der Briefwechsel zwischen Berlin und London, zwischen Paris und Amsterdam, zwischen Rom und Warschau, zwischen Hamburg und Prag. Man fragt bei den vorjährigen Bridge-Partnern an. Man verabredet sich mit den altgewohnten Freunden vom Skikurs. Und im Winter findet dann das Wiedersehen statt. Den Stammgästen entspricht ein außerordentlich dauerhaftes Stammpersonal. Die Skilehrer bleiben selbstverständlich die gleichen. Sie leben ja immerzu in Bruckbeuren. Sie sind im Hauptberuf Bauernsöhne oder Drechsler oder Besitzer von schummrigen Läden, in denen Postkarten, Zigaretten und seltsame Reiseandenken verkauft werden. Doch auch die Kellner und Köche, Kellermeister und Barkeeper, Chauffeure und Buchhalter, Tanzlehrer und Musiker, Stubenmädchen und Hausburschen kehren zu Beginn der Wintersaison, so gewiss wie der Schnee, aus den umliegenden Städten ins Grand Hotel zurück. Nur der eigene Todesfall gilt als einigermaßen ausreichende Entschuldigung. Der Geschäftsführer, Herr Direktor Kühne, hat seinen Posten seit 10 Jahren inne. Er zieht zwar den Aufenthalt in Gottes freier Natur dem Hotelberuf bei weitem vor, aber hat er damit Unrecht? Er ist ein vorzüglicher Skitourist. Er verschwindet nach dem Frühstück in den Bergen und kommt mit der Dämmerung zurück. Abends tanzt er mit den Damen aus Berlin, London und Paris. Er ist Junggeselle. Die Stammgäste würden ihn sehr vermissen. Er wird wohl Direktor bleiben, mindestens solange er tanzen kann. Und vorausgesetzt, dass er nicht heiratet. Der Hotelbetrieb funktioniert trotzdem tadellos. Das liegt an Polter, dem ersten Portier. Er liebt das Grand Hotel wie sein eigenes Kind. Und was das Alter anlangt, könnte er tatsächlich der Vater sein. Er hat, außer dem tressenreichen Gehrock, einen weißen Schnurrbart, ausgebreitete Sprachkenntnisse und beachtliche Plattfüße. Sein hochentwickeltes Gerechtigkeitsgefühl hindert ihn daran, zwischen den Gästen und den Angestellten nennenswerte Unterschiede zu machen. Er ist zu beiden gleichermaßen streng. So liegen die Dinge. Nur die Liftboys werden des Öfteren gewechselt. Das hat nichts mit ihrem Charakter zu tun, sondern lediglich damit, dass sie, beruflich gesehen, zu rasch altern. 40-jährige Liftboys machen einen ungehörigen Eindruck. Zwei Dinge sind für ein Wintersporthotel geradezu unentbehrlich: der Schnee und die Berge. Ohne beides, ja sogar schon ohne eines von beiden, ist der Gedanke, ein Wintersporthotel sein zu wollen, absurd. Außer dem Schnee und den Bergen gehören, wenn auch weniger zwangsläufig, natürlich noch andere Gegenstände hierher. Beispielsweise ein oder mehrere Gletscher, ein zugefrorener und möglichst einsam gelegener Gebirgssee, mehrere stille Waldkapellen, hochgelegene, schwer zu erreichende Almhöfe mit Stallgeruch, Liegestühlen, Schankkonzession und lohnendem Rundblick. Schweigsame, verschneite Tannenwälder, in denen dem Spaziergänger Gelegenheit geboten wird, anlässlich herunterstürzender Äste zu erschrecken. Ein zu Eis erstarrter, an einen riesigen Kristalllüster erinnernder Wasserfall. Ein anheimelndes, gut geheiztes Postamt unten im Ort. Und, wenn es sich irgend machen lässt, eine Drahtseilbahn, die den Naturfreund bis über die Wolken hinaus auf einen strahlenden Gipfel befördert. Dort oben verliert dann der Mensch vor lauter Glück und Panorama den letzten Rest von Verstand, bindet sich Bretter an die Schuhe und saust durch Harsch und Pulverschnee über Eisbuckel und verwehte Weidezäune hinweg mit Sprüngen, Bögen, Kehren, Stürzen und Schussfahrten zu Tale. Unten angekommen gehen die einen ins Wintersporthotel zum 5 Uhr Tee. Die anderen bringt man zum Arzt, der die gebrochenen Gliedmaßen eingipst und die Koffer der Patienten aus dem Hotel in seine sonnig gelegene Privatklinik bringen lässt. Erstens verdienen hierdurch die Ärzte ihren Unterhalt. und zweitens werden Hotelzimmer für neu eingetroffene Gäste frei. Natura non facit saltus. Jene Touristen, die wohlbehalten ins Hotel zurückgekommen sind, bestellen Kaffee und Kuchen, lesen Zeitungen, schreiben Briefe, spielen Bridge und tanzen. All dies verrichten sie, ohne sich vorher umgekleidet zu haben. Sie tragen noch immer ihre blauen Norwegeranzüge, ihre Pullover, ihre Schals und die schweren, beschlagenen Stiefel. Wer gut angezogen ist, ist ein Kellner. Tritt man abends zur Essenszeit oder noch später in das Hotel, so wird man sich zunächst überhaupt nicht auskennen. Die Gäste sind nicht mehr dieselben. Sie heißen nur noch genauso wie vorher. Die Herren paradieren in Fracks und Smokings. Die Damen schreiten und schweben in Abendkleidern aus Berlin, London und Paris, zeigen den offiziell zugelassenen Teil ihrer Reize und lächeln bestrickend. So mancher blonde Jüngling, den man droben am Martinskogel die Schneeschuhe wachseln sah, stellt sich bei elektrischem Licht besehen als aufregend schönes, bewundernswert gekleidetes Fräulein heraus. Dieser märchenhafte Wechsel zwischen Tag und Abend, zwischen Sport und Bal Paré, zwischen schneidender Schneeluft und sanftem Parfüm, ist das seltsamste Erlebnis, das die Wintersporthotels dem Gast gewähren. Die lange entbehrte Natur und die nicht lange zu entbehrende Zivilisation sind in Einklang gebracht. Es gibt Menschen, die das nicht mögen. Insofern handelt es sich um eine Frage des Geschmacks. Und es gibt Menschen, die es nicht können. Das ist eine Geldfrage. Im Grand Hotel Bruckbeuren erwartete man den telefonisch angekündigten, geheimnisvollen Multimillionär. In wenigen Stunden würde er da sein. Herr Kühne, der Direktor, hatte eine Skipartie nach dem Stiefeljoch abgesagt. Außerordentliche Umstände verlangen ungewöhnliche Opfer. Und die Mareks, Sohn und Tochter eines böhmischen Kohlenmagnaten, waren mit Sullivan, einem englischen Kolonialoffizier, der jeden Europaurlaub in Bruckbeuren verbrachte, allein losgezogen. Ohne ihn, ohne Karl den Kühnen, wie ihn die Stammgäste nannten. Es war schauderhaft. Er rannte seit dem Lunch, vom Portier Polter missbilligend betrachtet, aus einer Ecke des Hotels in die andere. Er schien allen Eifer, den er dem Unternehmen schuldig geblieben war, in einem Tag abdienen zu wollen. Schon am frühen Morgen hatte er das gesamte Personal informiert. Im Verandasaal, wo die Angestellten, bevor die ersten Gäste aus den Zimmern kommen, ihr Frühstück einnehmen. »Mal herhören«, hatte er geäußert. »Heute Abend trifft ein ziemlich schwerer Fall ein. Ein armer Mann, der ein Preisausschreiben gewonnen hat. Dafür kriegt er von uns Kost und Logis. Andererseits ist er aber gar kein armer Mann, sondern ein hochgradiger Millionär und außerdem ein großes Kind. Nicht außerdem, er selber ist das Kind. Aus diesem Grunde will er die Menschen kennenlernen. Na, einfach tierisch. Aber wir werden ihm seine Kindereien versalzen. Ist das klar?« »Nein«, hatte der Kellermeister kategorisch erklärt, und die anderen hatten gelacht. Karl der Kühne war versuchsweise deutlicher geworden. »Unser armer Millionär wird im Apartment 7 untergebracht. Bitte, sich das einzuprägen. Er wird fürstlich behandelt und Nudeln und Rindfleisch mag er am liebsten. Trotzdem darf er nicht merken, dass wir wissen, wer er ist. Wissen wir ja auch nicht. Verstanden?« »Nein«, hatte Johnny, der Barmixer, geantwortet. Der Direktor war rot angelaufen. »Damit wir uns endlich besser verstehen, schlage ich Folgendes vor. Wer Quatsch macht, fliegt raus.« Damit war er gegangen. Die siamesischen Katzen trafen am Nachmittag ein. Aus einer Münchner Tierhandlung. Express und mit einer ausführlichen Gebrauchsanweisung. 3 kleine Katzen. Sie hüpften fröhlich im Appartement 7 hin und wieder, balgten sich zärtlich, tätowierten die Stubenmädchen und hatten bereits nach einer Stunde 2 Gardinen und einen Gobelinsessel erlegt. Onkel Polter, der Portier, sammelte Briefmarken. Der ausgebreitete Briefwechsel der Stammgäste erleichterte dieses Amt. Schon hatte er Marken aus Java, Guinea, Kapstadt, Grönland, Barbados und Manchukuo in der Schublade aufgestapelt. Der Masseur war für den nächsten Vormittag bestellt. Eine Flasche Cognac, echt französisches Erzeugnis, schmückte die marmorne Nachttischplatte. Der Ziegelstein, der abends warm und in wollene Tücher gehüllt am Fußende des Betts liegen würde, war auch gefunden. Die Vorstellung konnte beginnen. Während des 5 Uhr Tees in der Hotelhalle erfuhr Karl der Kühne eine ergreifende Neuigkeit. Die Stammgäste wussten schon alles. Erst hielt Frau Stielgebauer, die wuchtige Gattin eines Staatssekretärs, den Direktor fest und wollte den Namen des armen Reichen wissen. Dann wurde Kühne beim Durchqueren des Bridge-Salons von sämtlichen Spielern überfallen und nach ungeahnten Einzelheiten ausgefragt. Und schließlich verstellte ihm auf der Treppe zum 1. Stock Frau von Malebré, eine eroberungslustige, verheiratete Wienerin, den Weg und interessierte sich für das Alter des Millionärs. Kühne machte unhöflich kehrt und rannte zum Portier Polter, der hinter seiner Ladentafel am Hoteleingang gerade einen größeren Posten Ansichtskarten verkaufte. Der Direktor musste warten. Endlich kam er an die Reihe. »Einfach tierisch«, stieß er hervor. »Die Gäste wissen es schon. Das Personal muss getratscht haben.«
»Nein, das Personal nicht«, sagte Onkel Polter, »sondern Baron Keller.«
»Und woher weiß es der Baron?«
»Von mir natürlich«, sagte Onkel Polter. »Ich habe ihn aber ausdrücklich gebeten, es nicht weiterzuerzählen.«
»Sie wissen ganz genau, dass er tratscht«, meinte Kühne wütend.
»Deswegen habe ich es ihm ja mitgeteilt«, erwiderte der Portier.
Der Direktor wollte antworten. Aber Mr. Bryan kam gerade vollkommen verschneit und mit Eiszapfen im Bart von draußen und verlangte Schlüssel, Post und Zeitungen. Onkel Polter war noch langsamer als sonst. Als Bryan weg war, knurrte Kühne:
»Sind Sie wahnsinnig?«
»Nein«, bemerkte der Portier und machte sorgfältig eine Eintragung in seinem Notizbuch.
Karl der Kühne schnappte nach Luft. »Wollen Sie die Güte haben und antworten?« Onkel Polter reckte sich. Er war größer als der Direktor. Das heißt, in Wirklichkeit war er kleiner. Aber hinter seiner Portiertheke befand sich ein Podest. Und vielleicht war Polter nur deswegen so streng. Vielleicht wäre er ohne Podest ein anderer Mensch geworden. Das ist freilich nur eine Vermutung.
»Die Stammgäste mussten informiert werden«, sagte er. »Da gibt's gar keinen Streit. Erstens sinkt das Barometer, und wenn die Leute ein paar Tage nicht skifahren können, werden sie rammdösig. Der Millionär ist eine großartige Abwechslung. Zweitens sind nun Beschwerden unmöglich gemacht worden. Stellen Sie sich gefälligst vor, die Gäste würden den Mann hinausekeln, weil sie ihn für einen armen Teufel hielten. Er könnte unser Hotel glatt zugrunde richten. Geld genug hat er ja.«
Karl der Kühne drehte sich um und ging ins Büro. Der Portier begrüßte jetzt den Skikursus für Fortgeschrittene. Sie waren mit dem Murner Alois vom Pichelstein nach St. Kilian abgefahren und hatten den letzten Autobus versäumt, weil die Marchesa di Fiori versehentlich gegen ein Wildgatter gesaust war. Es war zwar nichts passiert, aber die Dame hatte auf freiem Felde einen Weinkrampf gekriegt. Und nun kamen sie alle verfroren und müde angestolpert. Der Murner Alois zwinkerte zum Portier hinüber und Onkel Polter nickte ein wenig. Sie waren sich einig. Diese Leute hatten eine einzige Entschuldigung. Sie waren reich.